Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche von und mit Funker. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist wieder der Funker mit einer quasi Sonderfolge. Es geht um einige krasse Ereignisse und um den Tod mehrerer Menschen. Das hat mich sehr bewegt und ich möchte das einfach hier auch in einem Podcast vielleicht mit euch gemeinsam verarbeiten. Vorab noch eine Triggerwarnung. Es geht, wie gesagt, um den Tod, die Ermordung mehrerer Menschen, aber auch den Freitod eines Menschen. Ich war mir nicht sicher, ob ich über einen Suizid berichten soll und möchte nicht, dass irgendjemand dadurch noch besonders getriggert wird. Also, wenn ihr Gedanken habt, die nicht schön sind, wenn ihr an Depressionen leidet oder anderen psychischen Erkrankungen, hört hier vielleicht nicht rein und holt euch auf jeden Fall Hilfe, so ihr das nicht schon habt. Ich werde in Shownotes zu dieser Folge ein paar Telefonnummern, Internetseiten verlinken, wo ihr euch Hilfe holen könntet. Ja, ich möchte zunächst vom Amoklauf in Hamburg-Alsterdorf berichten, bei dem ein ehemaliger Zeuge Jehovas und gleichzeitig registrierter Waffenbesitzer 8 Menschen erschossen hat und 8 weitere Menschen schwer verletzt hat. Unter den getöteten Opfern war ein ungeborenes Baby. Ja, wie die Polizei bekannt gab, starben alle der Opfer durch Schüsse aus einer Faustfeuerwaffe, also langläufig Pistole genannt. Leider muss ich etwas auf den Täter eingehen, weil er halt ehemaliger Zeuge Jehovas war. Allerdings möchte ich eher die Opferseite beleuchten und wie schnell die Opfer vergessen werden. Ganz ekelhaft fand ich, dass Personen aus der AfD oder dem nahen Umfeld der AfD sofort die Opfer vergessen haben, aber gleich über Muslime in widerlichen Tweets und in den sozialen Medien hergezogen sind. Die Stimmen verstummten dann, als sie mehr über den Täter erfahren hatten, beziehungsweise sofort, nachdem der Vorname des Täters bekannt war. Also wie pietätlos verbohrt diese Menschen sein müssen, die dann öffentlich, also in den sozialen Medien oder auch sicherlich bei persönlichen Treffen reflexartig erwarten, dass die Tat von Gruppen beziehungsweise Personen aus einer Gruppe durchgeführt wurde, die sicherlich dem rechten Gedankengut als Feind und Feindbild herhalten muss. Das Gleiche gilt dann auch für eine große Publikations- und Printplattform, deren Namen ich nicht nenne und die ich übrigens auch weigere anzusehen. Plump und pietätlos wird auch hier über die Opfer hinweggegangen und es wird sich auf Nebenschauplätze begeben und es werden die Opfer meiner Meinung nach zu wenig bedacht und der Täter zu viel. Natürlich gehört der Täter auch dazu, aber die Opfer jetzt zu vergessen, ist wirklich, wirklich pietätlos. Das Gleiche habe ich im Übrigen empfunden, da gehe ich dann nach der Hergangsschilderung nochmal drauf ein, dass jetzt sofort nach Verschärfung von Waffengesetzen gerufen wird, also von Politikerseite. Auch das wirkt einfach reflexhaft. Ein Wahlspruch bzw. ein Ausspruch bei der Polizei ist, vor die Lage zu kommen. Es ist ja letztendlich auch von Politikern ein schwaches Bild, dass sie wenig präventiv vorgehen und danach immer rufen, Gesetzesverschärfung, die Justiz muss, die Polizei muss. Es mag ja alles stimmen, aber die Gesellschaft muss und die Politiker sind halt von uns, von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft gewählt worden, auch einfach mal vor die Lage zu kommen. Ich möchte das so nicht verallgemeinern, aber bei mir kommt ein reiner Aktionismus an. Auch da gehe ich noch drauf ein. Das Gleiche gilt jetzt aber auch für die, ich drücke es mal mit Waffenlobby aus. Argumente, die ich nicht teilen kann, werden da vorgetragen. Warum zum Beispiel eine Verschärfung des Waffengesetzes bzw. des Waffenrechts, nämlich in Form einer psychologischen Überprüfung, in meinen Augen durchaus Sinn ergibt. Also ich habe mal in meine Suchmaschine, beziehungsweise das auch mit 2 Suchmaschinen abgeglichen, nämlich Google und Bing, Amoklauf von Hamburg eingegeben. Erste Schlagzeile, mehrere Tote nach Schüssen bei Zeugen Jehovas in Hamburg. Amoklauf, Sprecher der Zeugen Jehovas, gibt neue Details bekannt. Amoklauf in Hamburg, Schütze Ex-Zeuge Jehovas. Amoklauf, Oliver Pocher äußert sich bestürzt. Also zu Oliver Pocher habe ich eine ganz dezidierte Meinung. Aber das spielt jetzt ja auch keine Rolle. Weiter geht's. Diskussion über Waffenrecht. Kubicki, jetzt alles verbieten zu wollen, verbietet sich. Nach Amoktat rufe nach schärferem Waffenrecht. Augenzeuge über den Amoklauf in Hamburg, Digger, der schießt. Morde in Hamburg, ein Mensch ahnte Philipp F.'s Amokpläne. Weiter geht's, was über den mutmaßlichen Täter von Hamburg bekannt ist. Weiter, Amoklauf in Hamburg, anonymer Hinweisgeber warnte vor dem Täter. Amoklauf von Hamburg, Verwandter des Täters spricht. Jetzt erst aus der Frankfurter Rundschau, Amoklauf in Hamburg, was über die Opfer bekannt ist. Frankfurter Rundschau, vielen Dank dafür. Natürlich tut es weh, da reinzulesen und was über die Opfer zu erfahren und triggert natürlich auch viele Menschen. Und vielleicht möchten wir auch gerne die Augen vor dieser Tat zumachen oder vor Taten, die allgemein so sind. Aber meine Meinung ist, nur wenn wir die Opfer betrachten, kann eine Veränderung eintreten. Es ist natürlich einfach, sich so auf eine Sachschiene zu begeben und dann mit dem Waffenrecht anzufangen und zu hetzen und Schlagzeilen zu produzieren. Aber das kennen wir aus unserem eigenen Erleben, eigenem Umfeld. Das Hemd ist uns näher als die Hose. Kennen wir Opfer? Egal von was, sind wir selber Opfer, haben wir natürlich eine ganz andere Sichtweise und spüren dann auch eine Betroffenheit. Möchte allerdings für mich so offen, wie ich eben nur kann, an so eine schlimme, schlimme Tat herangehen. Und ich erwähne das ja öfter in diesem Podcast. Jeder Tote, jeder Mensch, auch der Täter, hat Angehörige, Kinder, Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen. So eine Tat macht was mit Menschen und bewegt diese Menschen vielleicht über Jahre hinweg. Bei der Polizei haben wir zum Glück mittlerweile Betreuerteams und eine wirklich tolle Betreuung. Und auch die Angehörigen können Betreuung in Anspruch nehmen. Also das ist eine Krisenintervention, kurzfristig, braucht aber jemand eine Therapie zum Beispiel, muss er bzw. sie teilweise bis zu einem Jahr warten, bis professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden kann. Also ein Psychotherapieplatz dauert manchmal wirklich lange. Ich glaube, ein halbes Jahr ist in den meisten Bereichen Mindestwartezeit. Und es kann aufgrund eines Therapeutenmangels bis zu einem Jahr dauern, habe ich gehört, bis tatsächlich ein Therapieangebot besteht oder angenommen werden kann. Es gibt Wartelisten, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ein gutes Beispiel, was ich mal gehört habe in einem Podcast, glaube ich sogar, oder gelesen. Nee, es war der Podcast Psychotalk. Stellt euch mal vor, ihr brecht euch ein Bein und da wird ja sofort Hilfe benötigt. Ihr geht zum Arzt, der guckt sich das Ganze an und sagt, ja, da komm mal, ich setze dich auf die Warteliste, komm mal im halben Jahr wieder oder noch später und dann ergreifen wir Maßnahmen. Die drei Talker haben das dann so erklärt, dass es dann für eine Heilung zum Beispiel, für das Bein zu spät ist, wenn es schief anwächst. Nun, ich finde, der Vergleich hinkt etwas, aber ist nicht ganz abwegig. Bin ich in einer Krise, kann ich sicherlich Krisenintervention in Anspruch nehmen? Möchte ich dann aber weitergehende professionelle Hilfe haben, muss ich damit rechnen, dass es lange, lange dauern kann. Ich zitiere jetzt mal eine Überschrift aus der Tagesschau, weil ich jetzt zum schrecklichen Amoklauf kommen möchte. Der Täter des Amoklaufs in Hamburg, so schreibt die Tagesschau, hatte noch sehr viel Munition bei sich. Vermutlich haben Polizisten ein noch schlimmeres Blutbad verhindert. Gewissenheit über das Motiv gibt es noch nicht. Ich werde auch versuchen, noch einen Sektenexperten heranzubekommen. Oder, wie man vielleicht eher sagt, einen Experten für Glaubensgemeinschaften, die man kritisch hinterfragen könnte. Da funktioniert nämlich vieles gleich und auch die Zeugen Jehovas könnten in eine derartige Richtung gehen. Weil Menschen, die Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas verlassen oder die, ich sag's mal salopp, rausgeschmissen wurden, oftmals den Boden unter den Füßen verlieren. Da gibt's auch logische Gründe für, dass die einfach plötzlich haltlos in einer quasi anderen Welt klarkommen müssen. Ich wollte es jetzt aber nicht verteufeln. Jeder soll glauben, was er möchte, solange andere nicht beeinträchtigt werden. Aber auch bei den Zeugen Jehovas stellt sich die Frage nach Menschenbild. Und mir stellte sich sofort die Frage, dürfen die verletzten Opfer Blutkonserven erhalten, um einen Blutverlust auszugleichen? Wie stark ist der Glaube? Lasse ich mein Kind, meinen Angehörige sterben, indem ich sage, es gibt keine Blutkonserven? Das ist eine moralisch-ethische Frage, wird aber, denke ich mal, jeder Zeuge Jehovas beantworten dürfen oder können. Und die andere Frage, hält sich jeder dran? Die Gedanken sind zwar vielleicht ganz nett, ah ja, Blut ist rein und darf dann nicht ausgetauscht werden. Wenn aber jemand plötzlich so eine Entscheidung treffen muss, vielleicht einen geliebten Menschen sterben zu lassen, das finde ich schon sehr heftig und wird auch mit den Menschen, die sowas entscheiden müssen, viel, viel, viel machen. Wobei, der Gläubige hat ja Gott, der das alles richtig entscheidet. Das heißt, eine eigene Entscheidung muss gar nicht stattfinden und die Regeln sind ja eindeutig. Aber auch das ist eine religionspsychologische Diskussion, die ich, glaube ich, hier gar nicht anfangen möchte. Hier jetzt kurz ein Einschub. Ich habe während der Aufnahme eine E-Mail von Fabian, dem Macher des Podcasts Sekta, erhalten. Und da bin ich richtig froh drüber. Wir werden gemeinsam eine Folge zu diesem Thema aufnehmen. Ja, soweit ein kleiner Einschub. Ich freue mich da riesig drauf. Die ich aber gerne mit euch führen würde über die sozialen Medien und vielleicht in einer weiteren Folge bearbeiten könnte. Gegen 21 Uhr fielen am Donnerstag im Hamburger Stadtteil Alsterdorf nach der regulären Versammlung der Zeugen Jehovas Schüsse. Die Veranstaltung hatte um etwa 19 Uhr im Königssaal begonnen. So nennt die Gemeinschaft die Gebäude, in denen sie ihre Zusammenkünfte abhält. Der Täter und Mörder, ich sage einfach mal Mörder, wohl wissend, dass auch anderes vor Gericht herauskommen könnte, soll auf dem Parkplatz vor eben diesem Königreichssaal auf das Auto einer Frau 10-mal geschossen haben, die gerade am Rangieren war. Sie konnte aber leicht verletzt fliehen. Danach soll er im hinteren Teil des Gebäudes durch oder auf eine Fensterscheibe geschossen haben und danach in das Gebäude eingedrungen sein. Möglich wäre, dass der brutale Täter sich auch erstmal warm geschossen hat. Es ist schon eine Qualität, auf ein Lebewesen zu schießen oder auf Zielscheiben, wie er als Sportschütze wohl öfter gemacht hat. Angeblich hat er dann immer weiter geschossen und sich dann Zugang in das Gebäude verschafft. So, da sind jetzt viele Menschen drin, auch Kinder. Jetzt wird vielleicht geschossen, die Schüsse kommen näher. Es entsteht Angst bei den Anwesenden, die es mitbekommen haben. Und wahrscheinlich auch Panik, insbesondere dann, wenn man den brutalen Täter mit einer Schusswaffe sieht. Dann hat er auf die Anwesenden im Königreichssaal geschossen. Augen- und Ohrenzeugen gaben an, dass er wiederholte Feuersalven auf Menschen abgegeben habe. Insgesamt soll er mehr als 130 Schuss abgegeben haben. Und ich weiß nicht, wer schon mal Schüsse gehört hat. Das ist auch laut, also sehr laut, ohrenbetäubend im wahrsten Sinne des Wortes. Und es können Schäden am Gehör entstehen. Mehr als 130 Schuss hat er abgegeben und hierbei auch viele Menschen aus dem Leben gerissen. Insgesamt soll er 15 Magazine bei sich gehabt haben mit 15 Geschossen bzw. Patronen. Das entspricht einer Summe von 330 Patronen. Er hatte also gut noch 200 Schuss übrig. Bereits wenige Minuten nach den ersten Schüssen gingen bei der Polizei Notrufe ein. Um 21.08 Uhr waren demnach erste Einsatzkräfte der Spezialeinheit Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen vor Ort. Das sind Zusatzstreifen der Polizei Hamburg, die zu bestimmten Zeiten zusätzlich zum Regeldienst dort ihren Dienst versehen. Es war, glaube ich, kurz vor Schichtende dieser Kollegen, die besonders ausgerüstet und trainiert sind und auf tatsächlich für Terror- und Amok-Einsätze spezialisiert sein sollen. Es war, wie gesagt, kurz vor Feierabend im Stadtteil Alsterdorf. Möglicherweise waren diese Kollegen dort auch stationiert. Das Polizeipräsidium soll sich circa 1,5 Kilometer vom Tatort entfernt haben. Die Beamten verschafften sich Zugang zum Gebäude und unterbrachen offenbar so die Pistolensalben des brutalen Täters. Dieser flüchtete dann wohl in die, beziehungsweise das erste Obergeschoss und hat sich dort selbst gerichtet. Die Todes- und schwer verletzten Opfern waren im Alter von 23 bis 60 Jahren plus ein ungeborenes Leben im Bauch der Mutter. 20 Menschen konnten körperlich unverletzt aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden. Einhellige Meinung, und ich glaube tatsächlich, das würde ich auch so sagen, war, dass der schnelle Einsatz der Polizei mit diesen ausgebildeten Kräften auch dafür gesorgt hat, dass nicht noch mehr Menschen erschossen wurden. Der Täter hatte ja noch diverse aufmunitionierte Magazine dabei. Was mir bei den Bildern auffiel, dass die Kollegen sich nicht, ich drück's mal, mit schwerer Panzerung aufgerüstet haben. Also Panzerung bitte nicht falsch verstehen. Das können ballistische Helme sein und schwerere Schusswesten. Sondern sofort in das Gebäude reingegangen sind und gegen die Täter agieren wollten. Also ich sag mal so, ein Polizist ist nicht kugelsicher. Eine krasse Leistung der Kollegen dort, die wohl erstmal weniger an ihr Leben gedacht haben, als daran, Menschenleben zu schützen. Und wer weiß, wie viele Menschen der Täter noch umgebracht hätte, wenn die Kollegen nicht sofort reingegangen wären. Also ihr dürft euch das so vorstellen, das sage ich mal so aus meiner Praxissicht, auch wenn das Anlegen der Bekleidung geübt wurde, nicht Bekleidung, sondern Schutzausrüstung geübt wurde, dauert es doch etwas Zeit. Und ihr könnt euch vorstellen, Schüsse sind schnell abgegeben. Es zählte jede Sekunde. Ja, das soweit zum Tathergang in Kurzform, so wie ich es wahrgenommen habe. Über die Hintergründe der Tat kann ich nichts sagen. Natürlich mache ich mir wie alle Menschen auch Gedanken. Und ich bin gerade in Kontakt mit einem, wie gesagt, Experten. Und wenn ihr mögt, würde ich da eine Folge veröffentlichen. So er dann zusagt, ansonsten mache ich das alleine, aber ich bin da kein Experte, gerade in kritisch zu sehenden Glaubensgemeinschaften. Meldet mir gerne zurück. Nun kam die Frage auf, ob es vor der Tat Hinweise gab, dass eine solche Tat geschehen könnte. Die Waffenbehörde Hamburgs erhielt nach Angaben des Hamburger Polizeipräsidenten Ralf Martin Mayer im Januar einen anonymen Hinweis auf eine mögliche psychische Erkrankung des brutalen Täters. Ziel dieses Schreibens sei es wohl gewesen, das Verhalten und die waffenrechtlichen Vorschriften in Bezug auf den brutalen Täter überprüfen zu lassen. Die unbekannte Verfasserin, der unbekannte Verfasser, habe ferner geschrieben, dass die psychische Erkrankung des Täters möglicherweise ärztlich nicht diagnostiziert sei, da sich der brutale Täter nicht in ärztliche Behandlung begebe. Ja, es ist manchmal Angst vor der Diagnose, manchmal Unkenntnis der therapeutischen Möglichkeiten. Aber auch eine Angst, Medikamente nehmen zu müssen. Viele Menschen haben Angst, ich sage mal in Anführungsstrichen, das ist jetzt nicht fachkundig, Psychopharmaka. Und diese einzunehmen, weil sie dann glauben, eine Wesensveränderung würde eintreten. Deshalb setzen auch viele psychisch Kranke ihre Medikamente ab, weil sie denken, ohne diese klarzukommen. Und da gibt es auch Taten, die dann durch diese Menschen begangen werden, weil einfach die Medikamente nicht mehr wirken. Ich habe da auch einiges erleben aus eigener Polizeipraxis. Das werde ich bald in einer Folge, was ich so erlebt habe, verarbeiten. Laut dieses anonymen Schreibens hatte der Täter eine besondere Wut auf religiöse Anhänger gehegt, besonders auf die Zeugen Jehovas und einen ehemaligen Arbeitgeber. Auch da gibt es viele Beispiele, zum Beispiel aus den USA, dass tatsächlich ehemalige Mitarbeiter, die ja oft auch Minusleistungen erbracht haben, dann in ihre Ex-Firma gehen und dort mehrere Menschen, insbesondere aber Vorgesetzte, töten. Die Beamten der Waffenbehörde hätten nach dem Hinweis recherchiert. Anfang Februar sei der Täter von zwei Beamten der Waffenbehörde unangekündigt aufgesucht worden. Dies sei aber eine Standardkontrolle gewesen, die nach einem anonymen Hinweis immer erfolgen sollte. Hierbei handelte der Täter sehr kooperativ gegenüber den Beamten. Es habe also keine relevanten Beanstandungen gegeben. Die rechtlichen Möglichkeiten seien damit ausgeschöpft gewesen. Ich habe dann noch gehört, aber das ist nicht verifiziert, dass er noch ein religiöses Manifest verfasst hätte. Auch das ist nicht unbedingt unüblich und zeigt vielleicht was über die Gemütszustände. Siehe auch den Fall Anders Behring Breivik aus Oslo, der erst eine Bombe gezündet hat und dann mehr als 100 junge Menschen getötet hatte. Soweit zum Tathergang. Nun wird gefordert, das Waffengesetz, die Waffengesetze zu verschärfen. Unter anderem soll die psychologische Eignung bzw. psychische Eignung des Bewerbers auf einem Waffenschein überprüft werden. Ich sag mal in Kurzform, was da von Bekannten, die dem Schieß-Waffensport nachgehen, gesagt wurde und auch was ich so in den sozialen Medien und in Gesprächen mit anderen Menschen herausgehört habe. Das erste Argument ist zum Beispiel, wenn sich jemand Waffen besorgen will, kann er das überall machen. Da braucht er keinen Waffenschein und keine Waffenbesitzkarte für. Es sind genügend illegale Waffen im Umlauf. Das Argument kann ich tatsächlich teilen. Wenn einer sich eine Waffe besorgen will, dann ist es tatsächlich möglich. Auf der anderen Seite ist es erstmal illegal und möglicherweise kommt man dadurch auch in den Fokus der Behörden. Sich illegal eine Waffe zu besorgen, ist nicht risikofrei, aber durchaus möglich. Zumindest könnte das eine Hürde sein. Ob klein oder groß, das ist sicherlich einzelfallabhängig, sich eine Waffe illegal zu besorgen. Dann gibt's noch ein Argument, zum Beispiel, dass Waffenträger besonders auf die Sicherheit achten müssen, also wenn sie in Schießvereinen sind und auf Schießbahnen, und in der Regel auch gut mit Waffen umgehen können, sprich also sehr auf die Sicherheit achten. Das ist eine Meinung, die ich durchaus teile. Wenn wir allerdings schauen, wer solche Taten, ich sag mal Amokläufe oder Morde begeht, also solche krassen Morde, das sind ja in der Regel tatsächlich, schauen wir mal in die Geschichte, Waffensportler und Menschen, die Waffen legal besitzen oder sich die, wie es ja auch vorkam, aus dem Waffenschrank des Vaters, der Mutter holen und dann Menschen töten. Da kann ich verstehen, wenn jemand sagt, ja, warum brauchen wir den Waffensport? Warum muss ich eine Sportart betreiben, die potenziell andere Menschen gefährdet? Also dieser übergeordnete Blick des Staates auf eine Situation und eine Risikobewertung. Und da muss ich auch sagen, ob immer eine Risikobewertung stattfindet oder ob die Politiker bzw. einzelne oder mehrere Politiker nicht eher auf ein Wahlergebnis und eine Öffentlichkeitswirkung schielen, mag sich jeder selber beantworten. Bei mir trägt es zu einer gewissen Politikerverdrossenheit, zumindest für einige Politiker oder bestimmte Politikertypen bei. Also ich habe Situationen erlebt, wo halt, ich nenne sie mal Waffennarren, verboten wurde, weiter Schusswaffen zu führen oder zu besitzen. Was für ein Geschrei. Und in meiner Wahrnehmung, das ist aber auch sehr subjektiv und natürlich auch nur aus meinem dienstlich-örtlichen Umfeld, hatten diese Typen alle gehörig ein am Dach. Ich könnte es auch anders ausdrücken und die Diagnosen nennen, die da genannt wurden. Und letztendlich sind solche Situationen auch gefährlich. Schaut euch das an. Kusel, Ermordung der Kollegen, die ich auch in einer Folge bearbeitet habe. Und aus unserem Umfeld ein Zeter und Mordio tatsächlich mit aggressiv sein, mit bedrohen, mit Kleinkindermanier, indem man weinend rumstrampelte. Und tatsächlich, Mann, bei einer Frau habe ich sowas noch nicht erlebt. Vielleicht ist das in meiner Laufbahn 5-6 Mal vorgekommen, dass ich an solchen Einsätzen beteiligt war oder an der Planung. Und auch nur diese 5-6 Menschen hatten auch eine politische Einstellung, die ich so nicht teilen kann, aber die diese dann auch immer ungefiltert herausposaunen mussten. Ja, oftmals wurde dann auch gegen ermittelnde Beamte, sei es von der Polizei, sei es von der Waffenbehörde, also bei uns in Schleswig-Holstein die Kreiswaffenbehörde, ein sehr hohes Aggressionspotenzial. Aber das sind Erfahrungen aus meinem Mikrokosmos, die ich nicht als allgemein gültig hinstellen kann und möchte. Soweit die Verarbeitung meiner Eindrücke, meiner ersten Eindrücke zur Amoktat von Hamburg-Alsterdorf, bei der Menschen verletzt und getötet wurden. Ich sag mal so, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir vielleicht auch hier in eine Diskussion eintreten könnten. In den Shownotes sind die E-Mail-Erreichbarkeit und die Erreichbarkeit in den sozialen Medien verlinkt. Ich habe jetzt auch einfach mal so drauf losgeplappert, ohne geskriptet zu haben. Auch hier würde ich mich freuen, wenn ihr mir Rückmeldung gebt, ob ihr das okay bzw. gut oder schlecht fandet. Ich hatte ja noch ein weiteres Thema angekündigt, bin mir aber jetzt beim Einsprechen dieser Folge erst darüber im Klaren geworden, dass ich vielleicht dieses Thema gar nicht richtig bearbeiten kann. Bitte seht mir nach, auch wenn ich es angesprochen habe, dass es mir bei dem Thema des Amoklaufs aus bzw. von Hamburg-Alsterdorf bleiben. Vielleicht noch eine kleine Bitte, um die Reichweite zu erhöhen. Bewertet mich auf den einschlägigen Plattformen, teilt vielleicht meine Posts und macht Werbung für mich. Toll wäre auch, wenn da vielleicht noch eine schriftliche Bewertung, zum Beispiel auf iTunes, abgegeben werden könnte. Ich verbleibe in diesem Sinne etwas traurig, euer Funker.